SWR 2.
Was macht es mit Menschen, wenn sie auf der Flucht sind? Was bedeutet es, Flüchtling zu sein? Fragen, die jetzt im Gespräch mit Pater Peter Balleis geklärt werden. Der Jesuitenpater ist Leiter des Internationalen Flüchtlingshilfswerkes der Jesuiten und er war ganz aktuell auch an den Brennpunkten in Syrien und im Kongo engagiert. Judith Wipfler hat ihn zum Gespräch getroffen.
Pater Peter Balleis, ich treffe Sie hier in Zürich an einem Zwischenhalt, wie wir in der Schweiz sagen, einen Zwischenstopp. Wo kommen Sie denn gerade her?
Ja, ich bin heute Morgen hier in Zürich gelandet auf meinem Rückweg nach Rom und komme von Johannesburg, wo ich für 2 Wochen die Projekte vom Jesuitenflüchtlingsdienst in Südafrika, Johannesburg, Pretoria und auch in Malawi im Zaleka-Lager besucht habe.
Ist da noch ein Bild in Ihrem Kopf, das Sie jetzt begleitet hat auf dem langen Flug von Südafrika hierher in die Schweiz? Etwas, was da noch in Ihnen arbeitet?
Es sind 2 Bilder. Zum einen der Besuch mit 2 Mitarbeiterinnen, Mama Marceline und Janine aus dem Kongo, selbst Flüchtlinge, Krankenschwestern, mit denen ich einen ganzen Tag lang, ja, wir nennen es versteckte, verborgene Flüchtlinge, besucht habe in der Innenstadt von Johannesburg, alte Menschen, behinderte Flüchtlinge, kranke Flüchtlinge, sexuell missbrauchte Frauen, die einfach Hilfe brauchen, auch regelmäßig Unterstützung durch diese Krankenschwestern. Und es war so wie ein Tag mit 2 Engeln, die zu den Menschen gehen, die in den Hinterhöfen, in den dunklen Apartments, die billiger sind und auch sehr teuer, leben und dort ein Stück Licht bringen. Und das andere Bild im Zaleka-Lager, junge Menschen vor allem, die via Online, Computer und Internet verbunden mit den Jesuitenuniversitäten in den USA einen Diplomakurs machen. All das ist möglich.
Sie haben gesagt, versteckte Flüchtlinge. Warum versteckt?
Ja, versteckt, weil sie durch ihre Krankheitssituation und ihre Not nicht viel rauskommen können und deshalb verborgen sind. In einer Megastadt wie Johannesburg sieht man die Menschen nicht. Wer ist Flüchtling, wer ist nicht Flüchtling? Man muss dorthin gehen, in die verborgenen Apartments, um zu sehen, wie groß die Not ist, oft in den Städten.
Pater Balleis, Sie stehen diesem Jesuitenflüchtlingswerk vor, ein internationales Werk, was rund 700.000 Menschen im Jahr erreicht mit Ihrer Arbeit. Was sind denn das für Menschen? Ich versuche mich jetzt mal hineinzuversetzen in die Seele von so einem Flüchtling. Was macht denn das mit einem Menschen, wenn er flüchten muss und Flüchtling wird?
Ein Bild, ich nehme das einfach mal vom normalen Leben her, von einem normalen Menschen, so wie Sie und ich. Das Leben spielt sich ab in einer Linie. Wir haben unsere Vergangenheit, wo wir geboren sind, wo wir unseren Platz haben, unsere Freunde, unsere Gemeinschaft. Und wir haben auch unsere Zukunft, unsere Träume, Pläne, Karriere. Und da ist eine lineare Verbindung zwischen unserer Vergangenheit und unserer Zukunft. Bei einem Flüchtling ist das unterbrochen. Bei einem Flüchtling ist die Vergangenheit zerstört. Was ihm wichtig ist, Heimat, Familie, Angehörige, hat er verloren. Auch der Zugang zur Bildung, die normale berufliche Entwicklung ist unterbrochen. Also ein Flüchtling hat in dem Sinn keine Vergangenheit mehr, die wurde weggenommen, die wurde zerstört. Ein Flüchtling hat aber auch keine Zukunft. Warum? Weil er in ein anderes Land flüchten musste und er dort nicht die Staatsbürgerschaft bekommt. Und wenn wir ehrlich sind, viele Länder wollen keine Flüchtlinge. Flüchtlinge sind eine Last und von daher duldet man die Flüchtlinge und die Asylsuchenden. Man gibt ihnen das Nötigste in einem Flüchtlingslager oder in ein Zentrum für Asylsuchende, aber nicht mehr. Sie haben keine Arbeitserlaubnis. In vielen Ländern können die Kinder in die Schule gehen oder in den Lagern wird Schulunterricht arrangiert. Aber ein Faktum, das das UN-Flüchtlingswerk herausgestellt hat, ist, dass weniger als 1% der Flüchtlinge Zugang zu höherer Bildung haben. Und das ist die Situation, ein Flüchtling lebt ohne Vergangenheit und ohne Zukunft.
Ohne Zukunft und ohne Vergangenheit, sagen Sie, Pater Balais. Ein Flüchtling, der hat eben nichts und dann ist er auch irgendwie niemand mehr, weil ja alles, was das Leben und was die Identität ausgemacht hat, das ist ja verloren. Sie haben diese existenzielle Notsituation sogar einmal auch verglichen mit Golgatha, also mit der Verlassenheit Jesu am Kreuz.
Wenn ich das nochmal in zwei theologischen Zyklen darstellen darf. Ich nehme mal den Osterzyklus und wir verstehen alle sehr gut die Bilder. Ein Flüchtling lebt zwischen Golgotha und Auferstehung und Leben oder der Hoffnung darauf. Golgotha ist der Hass, die Zerstörung im Land, der Krieg, das Morden, der Tod. Und das ist Realität. Das ist Realität, was jetzt wir unsere Teams in Syrien erleben, was sie auf den Bildschirmen mitbekommen, das ist die Realität im Kongo, wo ich im Juli war, wo ich in Syrien war, ich im April dieses Jahres. Und das ist die Realität der Menschen. Wieder Flucht wegen Tod, wegen Golgatha. Und auf der anderen Seite doch auch die Hoffnung auf Leben und irgendwie leben wollen. Und es weitergeht. Aber wir sind in der Adventszeit und in der Weihnachtszeit. Und da würde ich sagen, ein Flüchtling ist davon definiert, dass er im Jetzt lebt, im Advent. Theologisch lebt ein Flüchtling im Advent. Und das heißt, er hat Unheil erlebt, die Unheilsgeschichte im eigenen Leib. Er kommt von einem besetzten Land wie Jesus damals. Rom war die Besatzungsmacht, eine brutale Besatzungsmacht. Der hat auch gemordet. Ein Flüchtling kommt vom Krieg. Er läuft davon vom Krieg. Er hat Frauen vor allem. Und ich habe eine Frau getroffen in Johannesburg, die hat im Ostkongo gelebt, in Bukavu, hat ihre drei Kinder verloren, sexuell missbraucht. Und auch jetzt lebt sie immer noch in der Bedrohung, weil sie als einzelne Frau in seinem Hinterhof-Apartment lebt. Also all dieses Unheil der Welt, das auch weitergeht. Oder man kann auch diese biblischen Bilder nehmen, Herodes, das ist Realität, der Kindermord. Das ist Realität auch heutzutage in den Kriegen. Das ist, von woher ein Flüchtling, Männer oder Frauen, Kinder oder Alte kommen. Und sie leben in dem Advent in der Hoffnung auf was Weihnachten ist für uns, nämlich dieses Erwarten, dass irgendwann mal Frieden kommt, dieses Hoffen, dass sie eines Tages wieder zurückgehen können, dieses Hoffen und Warten, dass sie umgesiedelt werden, dieses Hoffen und Warten, dass sie in dem Land, wo sie jetzt leben, integriert werden. Und dieses Hoffen und Warten dauert für einen Flüchtling im Durchschnitt mehr als 15 Jahre. Leute, die den Flüchtlingsstatus haben, leben mehr als diese Zeit und im Durchschnitt diese Zeit als Flüchtlinge, das heißt in Lagern.
Sie haben jetzt schon einige Orte erwähnt, an denen Sie waren, Pater Balais. Sagen Sie das den Menschen, den Flüchtlingen, dann auch so, wie Sie es mir jetzt gesagt haben, also diese Hoffnungsbotschaft?
Ja, ich glaube, als Organisation stehen wir am selben Ort wie die Flüchtlinge. Wir stehen auch im Advent. Wir erleben das Unheil im Ostkongo, in Syrien oder auch jetzt in der Innenstadt von Johannesburg. Und unsere Situation des Advents ist geprägt davon, dass wir versuchen zu bleiben, auch wenn es gefährlich wird. Wir warten oft lange, bis wir unsere Teams abziehen. Wir haben unser Team erst vor 4 Tagen abgezogen aus dem Kongo, aus Masisi Mweso, wo gekämpft wird, weil unsere Leute, Ordensschwestern, Laien, Kongolesen, zusammen mit der Ortskirche bleiben bei den Leuten. Und es ist mit einem unser Auftrag, in dieser Situation zu bleiben und unser Anspruch, soweit es möglich ist. Damit halten wir natürlich auch ein Stück die Gefahr mit aus, der die Menschen ausgesetzt sind. Wir machen viel Bildungsarbeit. Sie haben erwähnt, dass wir 700.000 Flüchtlinge direkt Dienstleistungen erreichen und davon sind 250.000 junge Menschen in der Schule.
Dafür sind die Jesuiten ja eigentlich auch bekannt für die Bildung. Sie sind echt ein Schulorden immer gewesen. Und trotzdem geht ja das, was Sie in dem Jesuitenflüchtlingswerk machen, nochmal drüber hinaus über Bildung. Aber es ist ein Schwerpunkt.
Ja, weil Bildung Hoffnung gibt. Ein Flüchtling hat keine Zukunft, weil ihm alles weggenommen wurde und alles versperrt wird. Das Wenige, was er hat, was er mitnehmen kann, außer seinen Kleidern, ein paar Habseligkeiten ist, was er im Kopf hat, im Herzen hat. Und das ist Bildung. Und deshalb stecken Flüchtlinge sehr viel in die Bildung und nehmen jede Gelegenheit wahr. Wie in dem Lager in Malawi, wo wir 250 Kinder im Kindergarten haben, 4000 in der Grundschule, 550 in der Sekundarschule, 95 im Universitätsprogramm. Und wir arbeiten viel mit Bildung, weil wir Hoffnung bringen wollen, weil es uns wichtig ist, auch eine andere Botschaft zu bringen, eine andere Narrativ, eine andere Interpretation, bessere Ideen. Nämlich, wir wollen Frieden fördern. Das ist ein Stück die Engelsbotschaft von Weihnachten konkret machen, dass eines Tages Frieden kommt, dass vor allem diese Leute Menschen Friedensträger werden und nicht wieder wie in manchen Konflikten, wo auch Flüchtlinge politisiert werden und dann wieder zu den Kriegen beitragen, die dann zu den ungelösten Problemen immer wieder dazukommen. Wie es ist uns auch passiert. Wir haben auch Bildungsprogramme in Ruanda, wo dann manche Schüler von uns rekrutiert wurden für den Krieg im Ostkongo. Wir haben uns zurückgezogen aus dieser Bildungsarbeit. Das wollen wir nicht. Wir wollen Menschen ausbilden für den Frieden. Das ist die Arbeit von Advent.
Ich möchte gerne noch ein bisschen in dem Kongo bleiben, nicht nur, weil es hochaktuell ist, diese Woche in den Nachrichten auch bei uns gewesen ist, sondern weil das auch so ein Konflikt ist, der schon sehr, sehr lange geht, in dem viele, viele Hilfsorganisationen probieren, etwas zu verbessern. Die UNO ist dort und es gibt Menschen, die jetzt auch schon in der zweiten Generation Flüchtling sind. Sie haben vorhin angesprochen, 15 Jahre ist eigentlich jeder mindestens dann Flüchtling, wenn er Flüchtling ist. Es gibt dort schon Generationen, Familien von Flüchtlingen. Und es wird einfach nicht besser. Dieser Bürgerkrieg bricht immer wieder auf. Und das in einem Land, der Kongo, der zu den grünsten, fruchtbarsten Ländern Afrikas gehört und eigentlich zu den reichsten. Dort gibt es Diamanten, dort gibt es Gold, dort gibt es seltene Böden. Eigentlich ein reiches Land und trotzdem voller armer Menschen, die auf Hilfe von außen angewiesen sind.
Der Reichtum des Kongos ist sein Fluch. Ein Land wie Malawi ist arm und hat Frieden. Warum ist der Reichtum ein Fluch? Weil in unserer Zeit immer mehr die Kriege um die Ressourcen gehen. Die Rohstoffe, die Mineralien, das Petroleum, das Gas, die Energie, das Land. In Afrika wird sehr viel wegen der Ressourcen gekämpft. Ich habe es ja auch erlebt im Kongo. Im Juli war in Masisi ein Lastwagen voll mit Bananen stecken geblieben. Es hat einen Tag gedauert, bis die Straße freigeschaufelt wurde. Es hatte geregnet und er blieb stecken. Normalerweise bleibt ein Lastwagen mit ein paar Bananen nicht stecken. Man wollte den Lastwagen nicht abladen. Warum? Weil vermutlich auf dem Lastwagen Coltan, Mineralien, schwere Steine sind. Ich habe einmal einen Sack in die Hand genommen, das ist ein kleiner Sack, war aber schwer mit 30, 40 Kilogramm, wie Gold. Und das ist, was den Krieg im Kongo nährt. Und das Coltan, der Krieg des Kongos, ist in unserer aller Hosensack im Ohr, weil wir alle die iPods, die Handys, die Mobiles haben, die wir brauchen für unsere Kommunikation. Und der Preis ist sehr hoch. Und Rebellengruppen ernähren ihren Krieg mit ihren Waffen und arbeiten sogar manchmal zusammen. Die bekriegen sich und morgen arbeiten sie wieder zusammen in der Ausfuhr des Minerals, der Mineralien. Und die gehen alle über Goma Airport. Ist einer der meistbeflogensten Airports, Flughäfen in Afrika, Goma. Und das Mineral geht oft über Kigali, über Ruanda. Es hat eine regionale Dimension, der Kongo-Konflikt. Das sind nicht nur Dorfleute und verschiedene ethnische Gruppen, die sich bekriegen. Ein Krieg hat mehrere Schichten, auch geostrategische Schichten. Die Rolle Ruandas, die Rolle der USA und Englands mit Ruanda und die Rolle im Ostkongo. Der Kongo-Krieg ist seit der Ruanda-Krise. Es ist ja auch ruandesische Bevölkerung, die sich feindet im Ostkongo. Es ist sehr komplex, diese Situation. Aber wir müssen auch anerkennen, die internationale Dimension der Mineralien, die sehr stark die Kriege mitfinanzieren und tragen.
Und da sind wir bei uns, also dem, was wir hier tun können oder besser nicht tun sollten?
Ja, es wurde mir heute beim Gespräch gesagt, dass in der Schweiz immer mehr die Zentren sind für die Preisbestimmung und Kauf und Verkauf von wertvollen Mineralien. Also in dem Sinn ist leider Gottes, und das wollte ich auch so sagen, haben wir alle irgendwo diese Problematik, den Krieg des Kongos in unserer eigenen Ohr, in unserer eigenen Hand.
Pater Balay, Sie haben es vorhin gesagt, Sie haben sich erst vor 4 Tagen aus dem Kongo zurückgezogen, also Ihr Hilfswerk, Ihre Mitarbeitenden. Welche Perspektive sehen Sie denn jetzt da in diesem Konflikt? Sie haben es beschrieben, da verdienen so viele mit. Welche Hoffnung für diese Menschen dort haben Sie noch?
Ja, natürlich haben wir Hoffnung. Und unser Team hat sich nicht aus dem Kongo zurückgezogen, sondern nur von 2 Orten, Masisi und Mweso. Sie haben sich zeitweise zurückgezogen, bis dort wieder Ruhe ist und die Sicherheit. Und dann gehen unsere Leute wieder hin und wir arbeiten wieder weiter mit den neuen Flüchtlingen, den neuen internen Flüchtlingen, bauen wieder auf, was zerstört wurde. Und wir leben in diesem Advent. Und eines ist auch der Reichtum in der Arbeit mit Flüchtlingen, dass man Menschen trifft, die eigentlich vieles oder alles verloren haben und doch so viel Hoffnung haben und zutiefst ihr Leben nochmal vom Glauben her verstehen. Das ist das Einzige, was ihnen geblieben ist. Auch der Glaube, das Vertrauen, dass irgendwo dann doch Gott eines Tages und dass es weitergeht. Und sie arbeiten auch dafür und tun alles. Und das ist irgendwo ansteckend. Und mit diesen Menschen zu arbeiten, in dieser ganzen Trostlosigkeit, wenn man nur auf Golgotha schaut und das Unheil, dann kann man die Hoffnung verlieren. Wenn man ja jedoch auf die Hoffnung schaut, auf, ich sage jetzt mal Weihnachten, in diese Adventssituation, und mit diesen Menschen, die in der Adventssituation leben, so deutlich, dann erlebt man diese Hoffnung. Und ich möchte es ein bisschen auf unsere eigene Ebene bringen. Wir alle haben Erfahrungen von Scheitern, von Verlust, Brüchen im Leben, manche erleben Arbeitslosigkeit oder Scheidung, manche laufen weg, sie fliehen, manche fliehen in den Alkohol oder in die Computersucht, sie fliehen vor einer Realität, die sie nicht ertragen können, die sie verletzt hat. Und manchmal, ich muss sogar sagen, manche unserer Mitarbeiter sind in gewisser Weise auch Flüchtlinge, die haben alle irgendeinen Bruch erlebt im Leben. Aber genau diese Mitarbeiter sind sogar wertvoll, weil sie die Realität eines Flüchtlings besser verstehen. Sie verstehen, was es heißt, alles verloren zu haben, nochmal neu anzufangen im Leben. Und solche Mitarbeiter, die das reflektiert haben, sind sehr wertvolle, sehr gute Mitarbeiter. Und alle von uns haben doch auch ein Stück und können irgendwo auch nicht diese Hoffnung und diese Sehnsucht aufgeben. Wir brauchen sie, um weiterzumachen im Leben und immer wieder auf einen Neubeginn. Vielleicht mögen wir deshalb auch die Weihnachtszeit so gern, weil die dunklen Jahreszeit doch die Hoffnung, die Wärme, die Sicherheit, die Geborgenheit, die wir ja gerade noch mal in Weihnachtstagen feiern in den Familien, symbolisch auch etwas, was Flüchtlinge, Menschen, die alles verloren haben, brauchen. Die brauchen Schutz und Geborgenheit. Und da möchte ich sagen, die Auseinandersetzung, sagen wir mal, die Begegnung mit Flüchtlingen kann eine Gnade sein. Ja, normalerweise, unglücklicherweise, werden Flüchtlinge und Asylsuchende als eine Bedrohung gesehen. Ne? Da kommen die alle her, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg und was, die sind nur Wirtschaftsflüchtlinge. Menschen laufen nicht weg, geben ihre Heimat nicht auf, um ein neues Hemd zu bekommen. Das ist es nicht wert. Wir wissen es von Syrien, vom Ostkongo, warum die Menschen weglaufen, weil sie Sicherheit brauchen. Aber diesen Menschen zu begegnen, die alles verloren haben, die so sehr in dem Advent leben, in dem Verlust, in der Unheilsgeschichte und in der Zukunft der Hoffnung auf Frieden und die Menschen, die den Frieden wollen, in der Begegnung mit ihnen, da ist eine Gnade. Und ich glaube auch, es ist eine Gnade, wenn wir uns der Realität der Flüchtlinge stellen und der Ursachen, dann denken wir nochmal zurück auf unsere Unheilsgeschichte, nämlich auf die Situation, und dann denken wir vielleicht darüber nach, ja, warum hört denn der Krieg im Ostkongo nicht auf? Vielleicht sollten wir, wie mit bei den Blutdiamanten, sagen, wir kaufen nicht mehr das Coltan, das über Kigali und Goma kommt, weil Blut daran klebt an dem Coltan, an den Mineralien. Und damit wird diese Begegnung mit den Flüchtlingen, die Analyse, die Ursachenerklärung, auch ein Ursprung, die Welt doch zu verändern, etwas heilsamer zu machen und nicht sagen, wir können nichts machen, es ist so.
Ein Flüchtling hat oft nur noch das, was er im Kopf hat. Und der Glaube ist den Leuten geblieben und die Hoffnung. Wenn wir jetzt über den Glauben sprechen, dann reden wir vor allem auch von der christlichen Hoffnung. Jetzt betreuen Sie mit dem Jesuitenflüchtlingswerk aber auch ganz, ganz viele Musliminnen und Muslime in aller Welt, in Afrika, in Afghanistan, in Syrien ganz aktuell und sehr intensiv, aber auch in Tunesien, Flüchtlinge aus der Libyen-Krise. Wie gehen Sie jetzt damit um? Wie arrangieren Sie sich damit? Sie haben ein christliches Zeugnis, wollen aber nicht missionieren, wollen die Leute ja nicht zum Christentum bekehren. Wie machen Sie das dann?
Wir haben eine klare christliche Identität, die wir auch so formuliert haben. Ja, wir sind eine katholische Organisation des Jesuitenordens. Und was uns alle inspiriert, ist die Liebe und das Mitleiden, im Englischen Compassion, Jesu mit den Armen, mit den Flüchtlingen. Und das ist ein Wert, den finden wir auch in anderen Kulturen, im Buddhismus, auch im Islam. Und dieser Kernwert unserer Organisation, der sich an Jesus orientiert, kann eigentlich von vielen unserer Mitarbeiter, das sind Muslime, Christen, säkularisierte, nichtgläubige Europäer und so weiter und natürlich auch viele Katholiken, geteilt und getragen werden. Und weil es um das Mitleiden geht, um das konkrete Tun, was auch im Evangelium, das letzte Kriterium ist Matthäus Kapitel 25, was sie dem Geringsten angetan hat, das zählt am Ende, ist es eigentlich für uns ausreichend oder das Wichtigste, die Menschen, zu lieben, Gutes zu tun, absichtsfrei, ohne sie irgendwie überzeugen zu wollen, Christen zu werden oder sonst was. Und mit diesen Grundregeln, nicht Menschen überzeugen zu wollen, kommen wir sehr gut klar in Afghanistan. Wir werden respektiert. Aber in der humanitären Arbeit ist es sehr wichtig, dass man die Not der Menschen nicht nützt, um sie zu irgendwas zu überzeugen, sondern die absichtsfreie Liebe und Hilfe. Und das ist die urchristliche Botschaft.
Die Rechte sollen nicht wissen, was die linke Hand tut. Das ist eigentlich auch damit gemeint, dass man also freizügig geben soll, ohne das alles jetzt gegeneinander aufwiegen zu wollen. Sie haben gemeint, Absichtsfreiheit, ein wichtiger Grundzug von humanitärer Arbeit. Ihr Kollege, auch Jesuitenpater in Syrien, Nauras Samur, hat mir gesagt, dass Neutralität ganz wichtig sei bei seiner Arbeit in Syrien.
Ich glaube auch, die Begegnung mit den Flüchtlingen ist etwas, das uns helfen kann, mit der ganzen Herausforderung, auch wieder ein Stück mit der Bedrohung und der Überforderung umzugehen, die wir jetzt erleben, nämlich die Welt wird immer mehr gemischt, die Religionen, Menschen von verschiedenen Religionen, von verschiedenen Kulturen kommen in unsere Länder und wir fühlen das manchmal auch als eine Überforderung, als Bedrohung, wir verstehen sie nicht, ja. Sie wollen ihr Leben so leben wie in ihrer Kultur, ihrer Religion und da gibt es sehr viel Missverständnis. Und die Flüchtlinge kommen natürlich viel aus diesen Ländern. Realität ist, 70% der globalen Flüchtlinge sind Muslime. Als Europäer müssen wir uns dieser Realität stellen. Wir können versuchen, die Mauern und der Sahara im Mittelmeer so hoch zu bauen, dass die Flüchtlinge vom Irak, Iran, Syrien und Nordafrika nicht kommen können. Aber es ist uns bis jetzt noch nicht gelungen. Ja? Und ich halte es auch die falsche Richtung. Wenn wir die Flüchtlinge als Menschen sehen, ja, das sind Fremde, die bringen ihre Kultur, aber sie kommen nicht mit einer Armee, die kommen nicht mit Waffen, die kommen als Arme, als Menschen, die Leid kennen, die Schutz brauchen. Indem sie die Begegnung mit einem anderen, mit einem Fremden, der Schutz braucht, der unser Mitleiden braucht, kann uns helfen, besser zu verstehen lernen, hinter dem Menschen, nicht den Fremden, die Bedrohung zu sehen, sondern den Mitmenschen, den Mitbruder, die Mitschwester, der einfach Hilfe, Schutz, Aufnahme braucht. Und ich denke, indem wir unsere Hand ausstrecken, unsere Tür auch öffnen zu denen, die wirklich Schutz brauchen, tun wir auch etwas für uns selber. Und ich glaube auch, es ist ja auch ein Stück das biblische Bild der Kindheitsgeschichte, der Herbergsuche, der Aufnahme Gottes in unserer Welt, der Inkarnation, der Aufnahme des armen Kindes in unserer Welt. Und Weihnachten ist deshalb genau die Gnade, weil dieses arme Kind, geboren in dieser Welt, Gott, uns das Heil gebracht hat und die Friedensbotschaft, auf die wir so sehr warten, dass doch Frieden wird auf dieser Erde, Frieden im Menschen, seiner Gnade.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.